Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen zunächst den Predigttext. Wer den Römerbrief noch aufgeschlagen hält, kann ein paar Kapitel zurückblättern, denn wir lesen in Kapitel 5 ab Vers 1 bis Vers 10. Dort heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr, nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, ich möchte in der heutigen Predigt, auch wenn dieser Text uns dazu verführt, noch vieles, vieles mehr aus dieser Passage herauszunehmen, dennoch nur eine Frage in dieser Predigt behandeln und nur ein Thema versuchen, in dieser Predigt zu umzingeln. Und diese Frage bezieht sich allein auf den ersten Vers, den ich uns nun noch einmal kurz vorlese. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind. Dieses eine Thema für unsere Predigt heute soll lauten, was ist eigentlich Rechtfertigung? Was bedeutet der Begriff der Rechtfertigung? Vor einiger Zeit aufgefallen, dass dieser Begriff auch öfter mal in unseren Gemeindeveranstaltungen vorkommt und wir sehr leicht davon ausgehen, dass wir alle genau wissen, was hinter diesem Begriff steckt. Und wenn man dann einmal in den Raum fragen würde und die Antwort darauf, was ist denn Rechtfertigung, ein so zentrales Thema, dann denke ich mir, ist es wert, einmal genau zu überlegen, was eigentlich hinter diesem Begriff steht. Paulus stellt in diesem Text, in den wir hier einsteigen, mitten in den Römerbrief einiges voran. Zum Beispiel in Kapitel 4 leitet er den Glauben Abrahams ab, oder erklärt er den Glauben Abrahams. Und er verbindet ihn mit dem Tod Christi. Abrahams Glauben wird auch auf eine Rechtfertigung aus Glauben bezogen. Einen Glauben, den uns Gott schenkt, damit wir glauben, dass er seinen Sohn von den Toten auferweckt hat. Nun wollen wir heute nicht auf die Totenauferstehung eingehen und uns auch nicht von all diesen Punkten verführen lassen, die uns eventuell in eine andere Richtung ziehen, sondern uns allein mit der Rechtfertigung beschäftigen. Was ist eigentlich diese Rechtfertigung? Zunächst einmal möchte ich betonen, dass ich jetzt nicht den Anspruch habe, hier eine akademische Abhandlung über die Rechtfertigung zu liefern. Das ist vielfach geschehen und mir ist aufgefallen, dass alle Dokumente, die ich hierzu gefunden habe und gelesen habe, meist auf eine perfekte Argumentation ausgerichtet waren. Aber ich möchte eher den Ansatz wählen, dass wir einmal richtig verstehen, um was es bei dem Thema Rechtfertigung geht und was dessen Bedeutung für unseren Alltag ist, was dessen Auswirkung für unser Leben ist. Und wer gerne mitschreibt in diesen Predigten, ich weiß, es gibt ja einige, der darf heute wirklich ganz entspannt nur ein Thema über diese Predigt schreiben. Es geht um Rechtfertigung, es gibt auch nur einen Punkt. Es gibt nur in der Gliederung nachher zwei Absätze. Also nur ein Punkt, eine Überschrift. Was ist Rechtfertigung? Und der erste Gedanke zu diesem Thema, der erste gute Gedanke, ist sicher einmal die Behandlung unseres Alltagssprachgebrauchs. Denn das Wort Rechtfertigung kommt ja in unserem Tagessprachgebrauch und in unserem Verhalten erst recht sehr oft vor. Aber ich glaube, dass unser Alltagssprachgebrauch dieses Wortes sich deutlich von dem biblischen Gebrauch unterscheidet. Und dass wir sogar vielleicht manchmal in der Gefahr stehen, dass wir die beiden Begriffe miteinander verwechseln. Im Alltag, da rechtfertigt sich ein Mensch, wenn ein anderer ihn angegriffen hat. Oder zumindest dann, wenn er sich angegriffen fühlt. So gibt es viele gut gemeinte Ratschläge, die eigentlich keines Kommentars bedurften und die dann aber schnell durch Rechtfertigung in das rechte Licht gerückt werden. Ich habe mir mal folgendes Beispiel ausgedacht. Da sitzt der Mann beim Abendessen am Tisch und sagt zu seiner Frau: Schatz, der Braten schmeckt lecker. Probier es nächstes Mal doch mit etwas mehr Pfeffer, dann schmeckt er noch besser. Wir können ahnen, was jetzt passiert. Die eigentlich gelobte Ehefrau, die ja einen wirklich leckeren Braten zubereitet hat, erklärt schnell, warum sie nicht noch mehr Pfeffer genommen hat. Eine klassische Rechtfertigung. Und wir würden alle sagen, ja, diese Frau rechtfertigt sich, obwohl sie eigentlich einen guten Braten zubereitet hat. Und ein glücklicher Mann vor ihr sitzt. Und damit wird die Rechtfertigung zu so etwas wie einer verbalen Verteidigung. Eine Verteidigung und eine Erklärung, warum wir das eine oder das andere so gemacht haben. Aber ist es biblisch gesehen das Gleiche? Ist die Rechtfertigung die Antwort auf einen Vorwurf? Ist die Rechtfertigung die Erklärung unserer Taten? Immerhin deutet Paulus hier in Römer 5 etwas an, das sehr weitreichende Folgen hat. Denn er sagt, wir sind aus Glauben gerechtfertigt. Wenn man aber nun nicht weiß, was diese Rechtfertigung ist, dann lesen wir diesen Vers vielleicht völlig gefühlsneutral. Denn wir wissen ja nicht, was es bedeutet, gerechtfertigt aus Glauben. Wir nehmen das dann hin, es steht ja da, wir sind gerechtfertigt aus Glauben. Genauso sagt es Paulus ja auch, setzt es sogar voran und sagt, da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, dann kommt eine Konsequenz daraus, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber um die Rechtfertigung zu verstehen, müssen wir vielleicht im biblischen Sinne noch zwei, drei andere Punkte voranstellen. Die Grundlage der Rechtfertigung ist nämlich vielleicht ein anderer Begriff, den wir auch einmal umzingeln müssen, nämlich die Gerechtigkeit. Aber der Umgang mit dem Begriff Gerechtigkeit ist für uns Menschen immer eine Herausforderung, die uns für viele teilweise auch große Probleme stellt. Wie ist man eigentlich gerecht? Oder wie kann man Gerechtigkeit zwischen den Menschen schaffen? Manchmal, wenn wir vielleicht fremde Orte besuchen oder Museen, dann entdecken wir ein Bild, in dem eine Frau abgebildet ist, die eine Stange in der Hand hält, an der an beiden Seiten eine Waagschale hängt. Dargestellt werden soll Justitia, Göttin der Gerechtigkeit, die eine Waagschale in der Hand hält und beide Seiten sind dann gleich ausgewogen. Und wenn die Seiten nicht gleich ausgewogen sind, dann reden wir von einem ungleichen Maß oder von Ungerechtigkeit. Und dieses Bild, symbolisiert, dass ein gerechter Mensch und besonders ein gerechter Richter etwas erreichen will, das Ausgeglichenheit schafft für beide Seiten. Andersrum haben viele Philosophen sich an dieser Frage die Zähne ausgebissen und dabei ist sie eigentlich für das tägliche Leben ganz elementar. Jeder Mensch fühlt irgendwie, wenn etwas ungerecht zugeht. Und dennoch gibt es auch wieder Grenzen in unserer Wahrnehmung, wo wir ganz eindeutig die Dinge falsch einschätzen. Auch irren wir oft, wenn wir denken, dass sich Gerechtigkeit überhaupt herstellen lässt. Absolute Gerechtigkeit unter den Menschen klappt einfach praktisch nicht. Unser Alltag zeigt uns, dass wir immer wieder gerade mit dem Bemühen, Dinge gerecht zu machen, im Grunde genau das Gegenteil erreichen und vielleicht sogar den einen oder anderen zornig machen. Es gibt ein ganz bekanntes Beispiel auch in der Bibel, das uns im ersten Moment spontan als völlig ungerecht erscheint. Vielleicht kennt ihr dieses Beispiel. Die Situation ist, da sind viele Arbeitnehmer zusammen auf einer Baustelle. Naja, das ist ein Weinberg. Aber sie arbeiten zusammen und bestellen diesen Weinberg. Und eigentlich müsste man jetzt erwarten, dass der Lohn dieser Leute nach ihrer Arbeitszeit bemessen wird. Aber sie haben nicht gleich lang gearbeitet. Der eine hat morgens früh angefangen und hat den ganzen Tag gearbeitet. Hart und sehr ausgelaugt beendet er seinen Tag. Und dann gibt es noch Arbeiter, die einfach nur die letzte Stunde gearbeitet haben. Und hier in diesem Beispiel ist es so, dass alle Arbeiter gleich viel bekommen. Wenn wir dieses Beispiel vielleicht das erste Mal lesen oder hören oder vielleicht keine Erklärung dazu bekommen, dann denken wir doch ganz spontan, das ist doch ungerecht. Der eine arbeitet länger, der andere arbeitet kürzer und alle bekommen den gleichen Lohn. Das heißt doch einerseits, was wir daran sehen, dass im Reich Gottes alle das Gleiche bekommen. Egal, wie lange sie arbeiten, egal, wann sie angefangen haben und wie viel sie produziert haben. Andererseits heißt es auch, dass Gottes Gerechtigkeit noch Eigenschaften hat, die wir nicht sofort verstehen und die uns manchmal sogar ungerecht erscheinen. Und nicht selten wird dann innerlich oder manchmal auch in Worten Gott verklagt und ihm die Verantwortung zugeschoben für die Dinge, die ungerecht laufen. Gerade aber dann, wenn wir Gott in diese Frage mit einbeziehen, diese Frage nach der Gerechtigkeit, bekommt diese Frage aber erst ihren eigentlichen Sinn. Denn Gerechtigkeit hat nämlich immer etwas damit zu tun, dass Gott Gerechtigkeit herstellt. Dass er Gerechtigkeit herstellen kann und es auch tut. Die Frage nach Gerechtigkeit, die sich allein in unserem menschlichen Gedanken abwägt, führt uns immer wieder in Probleme. Erst dann, wenn wir Gott mit einbeziehen, wenn wir also etwas suchen, das wirklich, das absolut, das vollkommen gerecht ist, erst dann ergibt diese Frage überhaupt einen Sinn. Wir vermeiden diese Frage aber aus einem ganz natürlichen Verhalten heraus. Wir Menschen stellen leicht fest, wenn wir uns selbst betrachten, dass es mit unserer Gerechtigkeit schlecht bestellt ist. Zu oft liegen wir einfach in der Einschätzung der Dinge daneben. Zu oft erzeugen wir selbst große Ungerechtigkeit. Und wir merken auch, dass wir in unserem Inneren, gerade dann, selbst wenn wir Gerechtigkeit herstellen wollen, im Grunde doch noch zu allem Bösen geneigt sind. Dass wir im Grunde doch noch sowas wie eine Sehnsucht haben nach dem Ungerechten. Nach dem Maß, das uns selbst oder vielleicht auch das, was wir scheinbar lieben, besser versorgt als etwas anderes. Also wir merken im Grunde sehr schnell, dass wir eigentlich selbst gar nicht in der Lage sind, Gerechtigkeit herzustellen. Und das ist tatsächlich das Problem des Menschen an dieser Stelle. Er ist vor Gott nicht gerecht. Und wenn er Gott in diese Frage mit einbezieht, dann kommt es irgendwann raus. Paulus hat das hier im Römerbrief auch anklagend vorgebracht und den Menschen klargemacht, dass das Gewissen uns ständig vor Gott anklagt. Könnten wir in Römer 3 sehr leicht nachlesen. Oder er sagt auch dann in Römer 7, dass wir grundsätzlich zu allem Bösen geneigt sind, dass unser Wesen einfach so ist, dass wir keinen Ausweg haben. Wenn wir einmal genau hinschauen, dann wissen wir, dass wir im Grunde keine Werke vorzuweisen haben, die Gott gut genug wären, um ihn zu besänftigen. Das heißt, ich habe letzten Endes keine Gerechtigkeit vor Gott. Und das ist auch für Paulus ein Thema. Da ist keine Gerechtigkeit. Da ist kein Gerechter. Naja, praktisch lösen wir das Problem damit, dass wir dann einfach diese Frage nach Gerechtigkeit vermeiden. Wir stürzen uns in Alltagsfragen, wir stürzen uns in praktische Dinge, in logische Argumentationen. Wir stürzen uns in alles, was sich anbietet, um zu vermeiden und zu erkennen, dass wir im Grunde keine Gerechtigkeit haben, die wir vor Christus vorbringen können. Und um dieses Problem zu lösen, da brauchen wir eine Hilfe. Und diese Hilfe ist Christus. Denn er hat genau diese Eigenschaften, die Gott braucht, um mit Christus in Gemeinschaft zu leben. Um mit irgendjemand in Gemeinschaft zu leben. Diese Gemeinschaft brauchen wir aber auch, um einmal bei Gott zu sein. Also für den Menschen stellt sich damit immer ein Problem. Er schafft es im Grunde in all seinen Bemühungen nicht, sich in die, ich nenne es einmal, Spur Gottes einzuklinken. So als wenn man immer versucht, neben einem Zug herzulaufen, aber es nie schafft, darauf aufzuspringen. Wir können uns das so vorstellen, dass Gott quasi seinen Weg geht. Wenn wir wollen, können wir gerne sagen, den Weg seines Bundes, den Weg seiner Verheißungen. Aber der Mensch, er kommt irgendwie nicht mit. Was auch immer er tut, läuft er nebenher, aber er schafft es nicht, sich einzuklinken. Und wenn wir es einmal ganz platt sagen, und jetzt komme ich zu der Beantwortung dieser Frage, dann ist im Grunde die Rechtfertigung genau dieser Moment, wo wir eingeklinkt werden in den Weg Gottes. Genau dieser Moment, wo wir auf diesen Zug gesetzt werden, wo wir uns einklinken in den Weg Gottes. Und jetzt wird uns auch schnell klar, dass Rechtfertigung nicht so etwas ist, wie etwa eine gelungene Verteidigungsrede, sondern Rechtfertigung ist eine Summe von handfesten Tatsachen. Mir ist es besonders wichtig, dass gerade die Jüngeren unter uns verstehen, dass Rechtfertigung die Schaffung ist von Tatsachen. Wenn wir eingeklinkt werden in den Weg Gottes, dann sind wir wirklich, tatsächlich, ein für alle Mal in diesen Weg eingeklinkt. Und diese Tatsachen, die Gott schafft, wenn er uns auf seinen Weg einklinkt, das ist die Auslöschung unserer Probleme mit Gott. Das ist die Auslöschung der Probleme, die wir haben, mit der Gerechtigkeit. Ist das halbwegs nachvollziehbar? Rechtfertigung ist die Schaffung von Tatsachen. Abraham hat in seinem Leben viel ignorieren müssen, auf diesem Weg eingeklinkt zu bleiben. Zum Beispiel seinen alten, erstorbenen Leib. Was ja so viel heißt, also diese Formulierung, alter, erstorbener Leib, heißt ja so viel, dass er unfruchtbar war. Er konnte keine Kinder zeugen. Und dennoch maß er dieser Tatsache weniger Bedeutung zu als seinem Glauben. Als dem Glauben, den er hatte, dass Gott seine Verheißungen umsetzt. Und genauso argumentiert Paulus hier auch in Römer 5. Irgendwie klingt für uns an, ignoriere doch einfach, dass du schwach bist und dass du sündigst. Ich meine nicht, dass man es übersehen sollte. Ich meine auch nicht, dass man diese Argumentation jetzt irgendwie für sich ausbeuten könnte. Ignorieren heißt nicht gleichgültig werden. Aber wir können das weglassen, dass diese Schwachheit irgendwelche negative Konsequenzen für unser Leben hat. Also dass sie Macht gewinnt über uns. Luca ist gerade rausgegangen, aber er ist gerade derjenige, der mich immer wieder in meinem frühen Vaterdasein mit einer Frage konfrontiert hat. Wie kann ich meine Gedanken beherrschen, wenn ich schlechte Gedanken habe? Wie kann ich damit umgehen? Was machen diese negativen Gedanken mit mir? Und ich glaube, die Frage ist ganz einfach. Wir können diese negativen Dinge tatsächlich beherrschen. Wir können tatsächlich auf die Treue Gottes zu seinen Verheißungen mehr trauen, auf das, was wir sehen. Wenn unser eigenes Leben uns an Punkte führt, wo wir unsere eigene Ungerechtigkeit entdecken, können wir mehr darauf vertrauen, dass Gott Gerechtigkeit geschaffen hat. Und beachtet einmal dabei, in welcher Zeitform hier Paulus redet. Und dieser Vers ist dafür ein gutes Beispiel. Alles, was Paulus hier sagt, setzt er einfach voraus. Er geht davon aus, dass es geschehen ist, dass Tatsachen geschaffen sind. Und ich lese einfach diesen Vers noch einmal mit der Betonung. Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Da wir durch den Glauben gerechtfertigt sind, oder wenn wir wollen, bereits gerechtfertigt sind, so haben wir bereits Frieden. Das verstärkt doch noch einmal diesen Gedanken, den wir bereits angerissen haben. Rechtfertigung ist und bleibt eine Tatsache. Es ist die Aufhebung des Problems, dass die Menschen aus eigener Kraft nie in vertrauter Gemeinschaft mit Gott leben könnten. Sie nicht gerechtfertigt sind. Genauso wichtig ist es, dass diese Rechtfertigung, die wir erlangt haben, die Gott für uns erlangt hat, eine Tatsache ist, dass sie bereits geschaffen ist. Es ist schon erstaunlich, dass gerade an dieser Stelle so viele Philosophien und so viele Gedanken aufgebaut werden, um den Gedanken zu schmälern. Und glaubt mir, es gibt sogar ganze Strömungen, die versuchen, diesen Vers anders zu übersetzen. Die vielmehr darauf achten, dass wir keinen Frieden haben, sondern dass Frieden geschehen kann. Oder dass Frieden wird mit den Menschen durch Christus. Aber nein, die natürliche und die beste Übersetzung ist, so haben wir Frieden mit Gott. Weil wir durch den Glauben gerechtfertigt sind und nicht gerechtfertigt werden. Das hört sich an wie eine Kleinigkeit, aber wichtig ist doch für uns, es sind Tatsachen geschaffen. Sie werden nicht erst geschaffen in der Zukunft. Dinge werden in der Zukunft vollendet, sie werden sicher weitergeführt. Wir wissen auch noch nicht alles, was wir wissen könnten und wollten. Aber eins können wir bekennen. Rechtfertigung ist eine Tatsache. Und diese Rechtfertigung hat natürlich auch, wie es hier in diesem Vers heißt, eine Grundlage. Und diese Grundlage ist der Glaube. Auch hier gibt es viele, die wilde Ideen um den Glauben drumherum haben. Aber wir haben es immer wieder gehört und das ist ja im Grunde recht einfach zu verstehen. Wenn man sich einmal vergegenwärtigt, dass der Glaube ein Werk Gottes ist und nicht ein Werk des Menschen. Genauso wie es Jesus in Johannes 6, Vers 29 darlegt. Die Frage, was man denn noch tun muss, um in das Reich Gottes zu kommen, ist seine Antwort, es ist ein Werk Gottes. Das ist der Glaube, der die Grundlage unserer Rechtfertigung ist. Ein Werk Gottes. Etwas, das Gott selbst geschaffen hat. Und das er selbst den Menschen anwendet und ihm gibt. Ein Glaube, der in uns gegründet ist, weil Gott ihn gegründet hat. War damit nicht genug. Wenn wir in diesen Vers schauen, dann lasst uns doch noch einmal ganz genau auf diesen zweiten Teil schauen. Ist uns eigentlich klar, welche wunderbare Verheißung und gleichzeitig in dieser Tatsache begründete ewige Festigkeit steckt? Da heißt es doch, so haben wir Frieden mit Gott. Wir haben tatsächlich Frieden mit Gott. In allem, was wir tun, ist Frieden mit Gott geschaffen. Ziel und Zweck unserer Rechtfertigung und unseres Daseins ist dieser Frieden mit Gott. Da dieser durch Jesu Tod und durch seine Auferstehung zur Tatsache wurde, gilt auch für uns diese Tatsache. Jesu Tod und Auferstehung ist uns nützlich. Ist uns nützlich, um Frieden mit Gott zu haben. 6000 Jahre lang hat die Menschheit versucht, aus eigener Kraft ein Verhältnis mit Gott aufzubauen. Aber es ist ihr misslungen. Israel hat etliche Techniken versucht, Hilfsmittel verschlissen und keine Basis geschaffen, um nur einmal in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und Gott hat über Generationen hinweg seinen Bund aufgerichtet und erhalten, seine Verheißungen Stück für Stück umgesetzt, dem Volk einen roten Leitfaden gegeben. Und dennoch hat all dies nicht ausgereicht, dass je ein Mensch aus seiner eigenen Kraft ein Verhältnis zu Gott geschaffen hätte. Und so haben wir letzten Endes das Kernproblem ja umzingelt. Es gibt keinen Menschen, es gibt auch nicht einen Menschen, der in irgendeiner Weise vor Gott so gerecht ist, dass er ein Verhältnis mit ihm haben könnte. In Römer 3 hat Paulus dies hervorragend mit Psalm 14 und Psalm 53 begründet, sodass wir sehr gut sehen, es ist kein Argument, das in irgendeiner Weise nur im Neuen Testament Gültigkeit hat. Nein, durch alle Zeiten hinweg. Durch alle Generationen und durch alle Bemühungen hinweg gab es keinen Menschen, der je eine gerechte Beziehung zu Gott aufgebaut hat. Aber hier in Römer 5 und an vielen anderen Stellen, da geht jetzt eine Sonne über dieser traurigen Erkenntnis auf. Hatte Johannes der Täufer nur einen Teil des Sinns verstanden, hat er verkündet, dass die Menschen durch ihre Buße Gerechtigkeit vor Gott erreichen können, so komplettiert Paulus die Erkenntnis. Auch wenn kein Mensch gerecht ist, Gott hat für Gerechtigkeit gesorgt. Wir haben Frieden mit Gott. Die ganze Last, die auf der Geschichte liegt, ist auf einmal weggewischt. Keine Generation hätte es je besser ergreifen können. Nie war es den Menschen so deutlich gemacht worden als heutzutage. Wir können viel jammern und meckern über unsere Zeit. Aber es bleibt eine Tatsache. Nie war es so deutlich. Nie war es so klar. Nie war so viel offenbart worden und so viel erforscht worden darin, wie es sich verhält. Christus hat uns durch seinen Tod und seine Auferstehung mit Gott versöhnt, auf dass wir Frieden mit Gott haben. Ist uns eigentlich klar, wie erstaunlich dies ist? Ist uns eigentlich nur ein Teil davon klar, wie viele Generationen auf diese Erleuchtung gewartet haben, endlich einmal Frieden mit Gott zu haben? Endlich hört das eigene Gekrampfe auf. Endlich können wir einmal wegblicken von uns. Endlich können wir loslassen, davon alle Dinge aus eigener Kraft erledigen zu müssen. Aber glaubt mir, nicht jeder kann es erfassen und nicht jeder kann glauben. Aber andersrum heißt das doch, wenn du glauben kannst, dass Christus für dich Frieden gemacht hat, dann hast du ja ganz automatisch verstanden, dass da Ungerechtigkeit und Unfrieden war. Dann hast du ganz automatisch verstanden, dass du in Not bist. Dann hast du auch verstanden, dass nur Christus diese Rechtfertigung erwirken kann. Es ist interessant, wie gebildete Leute oft um diesen Begriff der Rechtfertigung herumschwänzeln. Aber doch im Grunde bedeutet er eins: Frieden mit Gott. Und ich möchte einmal genau eine Formulierung aufgreifen, die uns ja so oft in dem Heidelberger Katechismus begegnet. Wie oft wird dort gefragt, was nutzt uns dies oder das? So will ich fragen, was nutzt uns denn die Rechtfertigung? Und die Antwort ist ganz einfach. Sie schafft Frieden mit Gott durch Christus. Der Heidelberger Katechismus, der verbindet in der Behandlung der Frage der Rechtfertigung die Auferstehung ganz, ganz eng mit diesem Begriff. Und Paulus tut das hier auch in Römer 4 und in Römer 5. Und bedenken wir, dass es ja der Heilige Geist ist, der ihn zu dieser Gedankenführung treibt. Die Auferstehung, das ist eigentlich der Auslöser, warum Paulus hier vom Frieden redet. Christus war gestorben, aber der Vater hat ihn auferweckt. Das ist die eigentliche Sensation. Man kann hier leicht in theologische oder in allgemeine Diskussionen abdriften, aber der Kern liegt doch darin. Rechtfertigung ist eine Tatsache, die bereits vollendet ist. Eine Tatsache, die Christus erwirkt hat. Genauso sagt es unser Vers ja hier auch aus. Wir sind gerechtfertigt. Wir werden es nicht. Und es ist auch keine These, sondern es ist eine Tatsache. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt habe und keines je gehalten habe. Auch bin ich heute noch nicht dazu bereit und in der Lage, alle Art von Sünden zu lassen oder andersrum, ich bin noch in der Lage, alle Art von Sünden zu tun. Und doch bleibt die Tatsache, diese Erkenntnis hat keine Macht über uns. Wir sind gerechtfertigt. Das heißt nicht, wir werden gerechtfertigt. Wir sind es bereits. Wie viele Generationen haben sich nach dieser Erkenntnis gesehnt, einmal sagen zu dürfen, wir sind gerechtfertigt. Und egal in welchem Alter du gerade steckst oder wie du dich gerade fühlst oder egal woher du kommst, wohin du gehst, wenn Gott dir Glauben schenkt und du Christus als deinen Heiland am Kreuz verstehst, dann bist du gerettet. Dann ist es eine Tatsache, die für dich gilt. Dann ist es so, wenn wir auf Christus schauen, der dort am Kreuz hing, so als seist du dort an das Kreuz gegangen. So als seien es deine Sünden, vielleicht überspitzt formuliert einmal, auch nur deine Sünden, für die er dort bezahlt hat. Sie wurden wahrhaft bezahlt. Und das ist der Sinn der Rechtfertigung aus Glauben. Also halten wir fest, Gerechtigkeit vor Gott heißt zunächst einmal, ein ungetrübtes Verhältnis mit ihm zu haben. Gerechtigkeit lässt sich von uns nicht herstellen. Aber Rechtfertigung, das heißt, dass Christus diese Gerechtigkeit erworben hat. Durch seinen Tod und seine Auferstehung. Sie ist keine Erklärung, sie ist keine Hilfe, sondern eine Tatsache, die geschaffen wurde. Und halten wir fest, dass wir all dies und all unsere Rechtfertigung allein aus Gnade empfangen haben. Nicht aus unserer eigenen Kraft und nicht daraus, dass wir das erwirkt haben oder vielleicht sogar erhalten wollen, sondern wir haben sie allein aus Gnade empfangen. Amen.